Ich finde, es gibt keine Legitimation, Menschen zu töten. Wir haben in Deutschland zum Glück ein Rechtssystem, das von Resozialisierung ausgeht. Auch wenn viele sagen, Kopf ab und fertig. Aber wenn in den USA Leute zu 260 Jahren Haft verurteilt werden, dann heißt das ja, sie haben nie wieder eine Chance. Das ist kein Strafrecht. Für mich ist das Racherecht.
Wir waren wirklich schwer bewaffnet, als wir losgegangen sind. Aber trotzdem ohne den Gedanken, dass da was Schlimmes passieren hätte können. Also das war halt total, also wenn ich da heute drüber nachdenke, wie man so, ja, leichtsinnig sein kann, leichtsinnig jetzt nicht mit mir umzugehen, sondern mit einem Menschen, das war aus heutiger Sicht oder ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass ich dann losgelaufen bin, als würde ich in den Krieg ziehen und ja, nie in dem Glauben, dass ich jemanden töten hätte können. Also das war in dem Moment noch ganz weit weg gewesen.
Ich hatte einige Male mit diesen Menschen zu tun und das ist halt besonders interessant, dass viele von denen sagen, hätten sie mir irgendwie einen Tag vorher gesagt, dass ich jemanden töten werde, hätte ich gesagt, das ist absurd.
Du sollst nicht. Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast.
Hallo, mein Name ist Jens Becker und ich führe euch durch diesen Podcast. Zusammen mit der Theologin Margot Käßmann und der Kriminalpsychologin Lydia Bennecke hinterfrage ich die 10 Gebote, in jeder neuen Folge ein anderes. Was ist der Sinn der Gebote? Was sagen sie uns heute noch und was macht es mit Menschen, wenn sie diese übertreten? Das 5. Gebot, du sollst nicht töten, ist heute unser Thema. Und ich spreche darüber mit Hagen Braun, einem Mann, der einen Mord begangen hat. Eine Tat, die nicht nur ein Leben beendet hat, sondern die auch seines dramatisch verändert hat. Außerdem gibt es in dieser Folge wieder ein Mini-Hörspiel. Und das erzählt diesmal von Gesche Gottfried, einer Frau, die in Bremen innerhalb von 15 Jahren 15 Menschen vergiftet hat. Doch mein erster Weg führt mich wie immer zur Theologin Margot Käßmann. Hallo Frau Käßmann. Wir reden heute über das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Das ist vermutlich das am wenigsten umstrittene Gebot. Vielleicht kann man aber auch sagen, dass es über die ganze Menschheitsgeschichte immer wieder natürlich dauerhaft missachtet wurde. Und ich habe gelesen, ich bin ja selber nicht Theologe, Sie sind Theologin, aber es gibt da einen Übersetzungsstreit. Es könnte auch heißen, du sollst nicht morden. Die Frage ist jetzt, welche der beiden möglichen Übersetzungen sollte für uns die Richtschnur des Handelns sein? Oder ich stelle die Frage auch mal anders. Gibt es Tötungen, die zu rechtfertigen sind?
Das ist natürlich ein großes, weites Feld, würde Theodor Fontane sagen. Aber ich bleibe dabei, dass es heißt, du sollst nicht töten, weil du sollst nicht morden, ist ein zu leichter Ausweg. Meines Erachtens ist das Gebot sehr klar, du sollst nicht töten. Und für mich gilt das auch im Kriegsfall. Ich bin Pazifistin aus dem Grund. Ich weiß, dass das von vielen belächelt wird. Aber ich kann nicht sehen, dass es irgendeine Rechtfertigung gibt, zu töten. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich war eingeladen zu Günther Jauch damals noch, dieser Talksendung. Da war Hillary Clinton, Ursula von der Leyen und ich. Und Günther Jauch zeigte dann nochmal das Bild, wie Osama bin Laden abgeknallt wurde in Pakistan. Und fragte dann Hillary Clinton, Sie haben das ja live mit Barack Obama angeschaut, wie ging es Ihnen bei diesen Bildern? Und dann hat Hillary Clinton gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl, weil er wurde so der Gerechtigkeit zugeführt. Und ich sage, das war mein einziger Punkt bei der Sendung, dass ich dann gesagt habe, das kann ich nicht akzeptieren. Es wäre richtig gewesen, ihn festzunehmen und vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu stellen. Das wäre richtig gewesen. Wir haben ein Rechtssystem. Ich bin auch absolut gegen die Todesstrafe. Ich finde, es gibt keine Legitimation, Menschen zu töten. Wir haben in Deutschland zum Glück ein Rechtssystem, das von Resozialisierung ausgeht. Auch wenn viele sagen, Kopf ab und fertig. Aber wenn in den USA Leute zu 260 Jahren Haft verurteilt werden, dann heißt das ja, sie haben nie wieder eine Chance. Das ist kein Strafrecht. Für mich ist das Racherecht. Ich denke ja auch, dass das Töten im Krieg was mit Menschen macht. Wir müssen ja sagen, dass Soldaten, die im Krieg andere getötet haben, zurückgekommen sind und im Grunde doch auch tief verstört waren. Das sind posttraumatische Belastungsstörungen, würden wir heute sagen. Und das hat sich natürlich auch auf die Familien ausgewirkt. Wir wissen heute, dass die Kinder der Soldaten dieses Trauma ja auch ein Stück mitnehmen. Ich weiß, dass es Situationen gibt. Ich war ja lange Präsidentin der Beratungsorganisation für Kriegsdienstverweigerer, denen dann gesagt wird, wenn jetzt neben dir deine Freundin vergewaltigt wird und du hast eine Schusswaffe. Ich kann es nicht ausschließen, dass ein Mensch im Affekt tötet. Aber systematisch im Krieg, im Kriegsfall und auch bei den sogenannten Säuberungen und anderen Pogromen zu töten, zerstört den Menschen selbst. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb ist es ein gutes Gebot.
Ich lasse das Gespräch mit Margot Käßmann noch nachklingen. Ist das Töten von Menschen im Krieg etwas anderes als das Töten von Menschen in Friedenszeiten, in der Zivilgesellschaft? Jahrhundertelang ist der Kampf auf dem Schlachtfeld von der Propaganda aller Kriegsseiten heroisiert worden. Für das Töten von Gegnern gab es Orden, etwa das Eiserne Kreuz. Wenn aber jemand im zivilen Leben tötet, dann wird das als Verbrechen bestraft. Dieses Messen mit zweierlei Maß spielt auch eine Rolle in unserem heutigen Hörspiel. Es erzählt die Geschichte einer Frau, die im Jahr 1831 als letzte Person in der Stadt Bremen öffentlich enthauptet wurde. Um die 35.000 Menschen sollen dabei zugesehen haben. Schon erstaunlich, diese Gier darauf, einen Kopf fallen zu sehen. Unter den Schaulustigen waren vielleicht auch viele, die zuvor jahrzehntelang weggesehen haben, als Gesche Gottfried 15 Menschen vergiftete.
Zu Pfingsten im Jahr 1816 humpelt ein in Lumpen gehüllter ehemaliger Soldat durch Bremen. Es ist der 31-jährige Johann Timm, der bei seiner Zwillingsschwester Gesche unterzukommen hofft.
Moin. Was kann ich für Sie tun?
Gesche, erkennst du mich nicht?
Ich weiß wirklich nicht. Johann?
Ja.
Johann! Johann!
Au, nicht so doll!
Entschuldigung, ich hab dich nicht erkannt. Ach, du Armer. Komm rein, du zitterst ja.
Der Krieg, Gesche, der macht aus allen meinen anderen Menschen.
Na komm.
Meine Beine haben mich gerade noch zu dir getragen. Sie sind erfroren im kalten russischen Winter.
Sie bewirtet ihn herzlich, bereitet ihm ein Bett und er schläft wie ein Stein bis zum nächsten Mittag.
Ich bin mit den Husaren bis vor Moskau gekommen, Gesche. Die Welt ist so groß, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber der Mensch ist leider so klein.
Wie meinst du das? Ist doch noch bitte selbst gebacken.
Ja, sehr lecker. Ich meine, wozu man fähig ist. Ich habe Sünden begangen, Gesche. Die sind wohl nicht mehr zu verzeihen.
Erzähl mir davon, dann wird dir leichter. Und iss ruhig.
Einmal haben wir um ein Dorf gekämpft. Die Bauern hatten Verstärkung durch eine Einheit Kosaken. Wir haben vor Wut alles niedergebrannt und die Leute in die Holzkirche getrieben. Und dann haben wir sie angezündet. Die Schreie der Frauen und der Kinder verfolgen mich noch im Schlaf.
Oh, das ist ja schlimm, Johann.
Oh ja, und wir sind noch geehrt worden für diese Mordtat mit einer Standarte. Als Soldat darfst du Dinge tun, die brutal sind und giltst als Held.
Johann, was ist mit dir?
Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich Leibschmerzen. So wie Säure, ich glaube.
Du bist einfach erschöpft. Dein Körper kennt ja gar keine Ruhe mehr. Schlaf ein bisschen, ja? Du hast die Ruhe verdient.
Danke, Gesche. Du Engel.
Dann schläft er wieder wie ein Stein.
Oh.
Aber am nächsten Morgen erwacht er mit Krämpfen.
Gesche? Gesche?
Du bist wach. Schön. Ich mach dir einen guten Kräutertee.
Es ist so seltsam still hier im Haus. Wo ist eigentlich dein Mann?
Welchen meinst du? Den Johann Gerhard?
Ja, freilich.
Ja, du weißt es ja noch nicht. Er ist schon vor 3 Jahren von uns gegangen. Nach einem hitzigen Gallenfieber. War ein Säufer vor dem Herrn. Ich habe aber einen neuen Liebhaber. Guter Mann. Der Michael.
Ah.
Der von der Sattlerei.
Und wo ist der Michael?
Na, in der Sattlerei.
Und wo sind die Kinder? Sind die bei ihm?
Nein. Sie sind auch gestorben. Alle drei.
Was?
Das Leben ist so hart, Johann. Gott hat mir all die Menschen genommen, die ich am meisten liebe. Aber zum Glück bist du jetzt wieder da.
Ja. Und wenigstens haben die Eltern dir beistehen können.
Nicht sehr lange, Johann. Denn sie sind plötzlich verschieden.
Beide tot?
Ja. Ich bete jeden Tag für sie.
Das muss ich erst mal...
Sicher. Ich hol dir einen Tee.
Ja.
Der Tee beruhigt ihn. Fürsorglich kühlt sie seine erhitzte Stirn mit einem kalten, nassen Lappen.
Gesche?
Mhm.
Erinnerst du dich an Strolch?
Mein Hund? Mhm. Natürlich. Warum?
Er verschwand, als du 10 warst.
Ja. Ich vermisse ihn heute noch.
Ich habe aber gesehen, wie du ihn ertränkt hast. In der Weser. Du hast ihn unter Wasser gedrückt, bis er nicht mehr gezappelt hat. Und dann hast du ihn im Arm gehalten und angestarrt. Er ist getötet, dann betrauert. Ich habe dich dabei beobachtet, aber niemandem davon erzählt. Das war einfach nicht normal.
Tja, kann schon sein.
Da ist etwas anders in dir.
Ja.
Gesche, sag mir die Wahrheit. Hast du Johann Gerhard getötet? Und die Kinder? Und die Eltern?
Ja.
Oh mein Gott, der Herr sei die armen Sünderin gnädig.
Der Herr schaut immer weg, wenn ich es tue. Der Herr ist feige.
Aber warum, Gesche? Warum?
Warum hast du getötet, Johann?
Im Krieg ist es doch etwas anderes.
Ah ja? Ich wäre auch gern ein Mann. Dann könnte ich in den Krieg ziehen und ganz viele Menschen töten. Das verschafft mir Lust, Kitzel, Abwechslung. So ein tiefes Gefühl von Macht, wenn der letzte Atem den Mund verlässt. Ich liebe diesen Moment.
Du bist sehr krank im Kopf. Ich werde zur Polizei gehen müssen.
Nein, Johann, du gehst nirgendwo mehr hin. Du liegst ja schon im Sterben, du Armer. Ach Gottchen, was habe ich da nur wieder getan?
Du hast mich vergiftet?
Ja, natürlich.
Aber ich bin dein Bruder. Ich liebe dich doch.
Liebe? Das kann schon sein. Aber ich wusste ja, dass du dahinter kommen würdest und mich dann anzeigst. Obwohl du doch selbst gemordet hast.
Es wird trotzdem alles herauskommen, Gesche. Der Michael wird es entdecken.
Ach, der Michael ist doch selbst der Nächste, sobald er sein Testament für mich geändert hat. Er weiß es nur noch nicht. Und nun spar deine Kraft für ein Gebet.
Ich will aber nicht beten.
Nun komm schon.
Nein.
Her mit deinen Händen.
Nein,
schön zusammenfalten.
Nein.
So. O Herr,
ich bin nur viel
weil
zu
du
jung.
Die Macht hast, Sünden auf Erden zu vergeben,
nein.
Vergib mir heute in Jesu Namen.
Nein. Amen.
Noch in dieser Nacht verstirbt Johann, vergiftet mit Arsen. Im Jahr darauf heiratet Michael Gottfried seine Gesche und stirbt in der Woche danach. Erst 7 Morde später wird Gesche Gottfried überführt. So sterben in 15 Jahren 15 Menschen von ihrer Hand und ebenso viele werden dauerhaft krank durch Vergiftungen. Ein Motiv für ihre Taten kann sie nicht nennen. Am 21. April 1831 wird Gesche Gottfried auf dem Domshof zu Bremen öffentlich hingerichtet.
Bis heute ist nicht ganz klar, was Gesche Gottfried zu diesen Taten getrieben hat. Es ist aber für mich sowieso schwer verständlich, was Menschen dazu bringt, einen Mord zu begehen. Und doch passiert es ja, täglich. Ich habe einen Mörder getroffen. Seine Tat liegt inzwischen 25 Jahre zurück, aber es vergeht kein Tag, an dem Hagen Braun nicht daran denkt, wie wenige Minuten sein Leben verändert haben und das eines anderen Menschen ausgelöscht. Wir treffen uns in seiner Küche. Seine Lebensgefährtin hat Kaffee und Kuchen vorbereitet. Sie hört unserem Interview stumm zu. Hagen, hallo. Wo fangen wir an? Wo möchtest du deine Geschichte anfangen?
Also ich war damals 19 Jahre alt, das war 1996. Ich bin behütet aufgewachsen. Mutter, Vater, Eigenheim, 2 Geschwister. So wie man sich das vorstellt, ganz normal aufgewachsen. In der Schule gab es halt schon die ersten Probleme, also nach der Grundschule bin ich dann aufs Gymnasium gegangen, da war die Anforderung viel zu hoch gewesen für mich. Meine Faulheit ist ja durchgekommen. Meine Eltern hatten dann wenig Einfluss auf mich, wollten mir dann aber auch nicht zu viele Steine in den Weg legen, haben es mir dann auch erlaubt, auf die Hauptschule direkt zu gehen. Und Ja, da war ich dann schon mit Gleichgesinnten, sage ich mal, die auch eher Lust hatten, so nicht Lust hatten auf Schule, sondern eher Lust hatten auf Schlägerei und ja, immer dagegen sein, gegen Regeln. Und ja, das war dann auch für mich so, ja, da habe ich mich wohlgefühlt.
Also war das so eine Art Clique, in der du da warst?
Das kann man damals schon sagen, ja. Es waren so immer die 5, 6 gleichen Jungs, mit denen man halt den Blödsinn gemacht hat. Man konnte
zum Beispiel?
Ja, ich bin mal in die Schule eingebrochen. Das war jetzt schon das Härteste, das zur Abschlussfeier. Bin mal mit dem Auto rückwärts zwischen Schulzaun geflogen, weil ich da mal Auto fahren wollte auf dem Schulhof. Hab die Lehrer oft verarscht, hab Lehrer ausgesperrt. Ja, also die Lehrer waren sehr oft bei uns vorstellig gewesen zu Hause bei meinen Eltern.
Und wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Ja, also ganz am Anfang war es ja so, dass mein Sohn sowas ja nicht macht. Aber das hat sich dann auch, ja, wird dann durch die Häufigkeit, haben meine Eltern natürlich gemerkt, dass ich schon ein Knallkopf bin und haben dann versucht, auch dagegen zu wirken. Aber irgendwo war ich da auch sehr beratungsresistent und ja, habe mein eigenes Ding so gemacht.
Und wie ging es dann weiter?
Ich habe Praktika gemacht, einmal hier im ortsansässigen Metallberuf und das war dann nicht so meine Welt gewesen. Dann war Maurer oder Fliesenleger sowas, wo ich mir vorstellen hätte können und das ist dann schließlich auch geworden, wo ich erstmal eine Fliesenlegerausbildung angefangen habe nach der Schule.
Und wie kam es dann zu der Tat?
Ja, dann als Fliesenleger, also beziehungsweise in der Ausbildung bin ich dann irgendwann gekündigt worden. Mit dem Hintergrund, dass ich mich irgendwann verletzt hatte beim Fußballspielen und bin dann halt auch, konnte dann der Arbeit nicht mehr nachgehen und mein Chef ist dann hingegangen und wollte mich in der Berufsschule krank melden auch. Und da hat die Berufsschule dem gesagt, ja, den braucht man nicht krank melden, der war eigentlich noch nie so oft hier gewesen. Und daraufhin, ja, hat mein Chef mich dann kündigen müssen, wo der dann gesehen hat, der ist zwar gut auf der Baustelle, aber das theoretisch hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und da hat er mich entlassen. Und da hat dann so das Perspektivlose auch so ein bisschen angefangen. Dann Alkohol getrunken, angefangen zu kiffen, angefangen mit Drogen. Und das, ja, das war so zwischen 17 und 19 Jahre alt, sag ich mal, also in den 2 Jahren. Dann hat sich ja der Freundeskreis so geändert, dass ich eigentlich gar nichts mehr mit den Fußballerfreunden zu tun hatte, sondern nur noch mit einer Gruppe, die halt das Hauptaugenmerk auf Drogen, kriminell, Diebstähle, Schlägereien und ja, und das war halt dann so mein Leben gewesen. Und wie gesagt, das, was mir am meisten dann abgegangen ist, waren die Freunde, die wirklichen Freunde, die heute alle wieder bei mir sind, aber damals mir auch klar ein Stoppschild gezeigt haben, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, es war dann so, dass sich das auch hier umgesprochen hat in dem ganzen Gebiet, wo ich halt groß geworden bin im Hunsrück und dass ich mich gerne schlage, dass ich mich viel schlage und dass ich mich auch für Leute schlage, wenn Leute selber nicht mit ihrem Problem fertig werden, dass ich mich halt engagieren lasse auf gut Deutsch, um Menschen dann eine Abreibung zu verpassen. Und so kam es dann auch zu der Tat, dass da waren dann mal 2 Pizzabäcker gewesen, die haben zusammen einen Betrieb geführt, eine Pizzeria geführt und wir haben beide gut gekannt und die haben sich dann irgendwann verkracht und der eine ist aus dem Laden ausgestiegen und hat sein Inventar und sein Geld, was er damit eingebracht hat, zurückgelassen. Und daraufhin haben die 2 immer wieder gestreitet, also richtig gestritten. Das waren schon wirklich, ja, richtig heftige Streits und auch Bedrohungen sind da gefallen. Und immer wenn wir einen von denen gesehen haben, kam der auf uns zu und hat gemeint, ob wir dem anderen nicht eine Abreibung verpassen könnten. Mal. Die hätte er absolut verdient. Für mich war das undenkbar. Erst, weil ich beide gut gekannt habe, wie gesagt, wir haben beide, ja, wir haben mit beiden Geschäften gemacht, wir haben beiden geklaute Autoradios verkauft, wir haben von beiden, wenn wir was gekifft haben, zusammen gekifft und das war halt für mich wirklich undenkbar. Aber es ging halt über Wochen. Irgendwann kam halt mein damaliger Mittäter zu mir und der meinte, er hätte den Pizzabäcker, der uns immer da versucht hat zu engagieren, wieder getroffen. Und ja, es kam dann so, dass er ihn wieder gefragt hatte, ob wir dem eine Abreibung verpassen. Und da hat mein damaliger Mittäter gesagt, ja, okay, das machen wir.
Also das heißt, du bist da überredet worden aus Freundschaft sozusagen, konntest nicht Nein sagen.
Ja, ich habe mich leicht überreden lassen, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich dazu gezwungen wurde. Aber das Einzige, was mich halt nur in der ganzen Sache immer gestört hat, war dieses, man kennt sich. Sonst wäre das nie eine Frage gewesen. Sonst natürlich gehen wir hin, hauen dem auf die Fresse und nehmen dem noch das Geld ab und so. Das ist einer von den leichtesten Übungen damals gewesen. Und ja, als dann der Freund gekommen ist und hat das dann so gesagt, dass er dem das versprochen hätte, da hat man halt alle Zweifel über Bord geworfen und sich ja dazu hinschlagen lassen oder breitschlagen lassen.
Und was ist dann passiert? Wie ist die Sache aus dem Ruder gelaufen?
Ja, wir haben uns dann, wie gesagt, verabredet an dem Tag, dass wir das durchziehen. Wir haben uns dann auch überlegt, dass wir uns eine Pizzabestellung aufgeben werden, so eine fingierte Bestellung machen. Wir werden uns irgendwo eine Adresse aussuchen, einen Namen, Klingelschild ablesen. Und dann sind wir zu dem, in Anführungszeichen, Auftraggeber gegangen, haben dem auch noch gesagt, dass der sich für die Nacht oder für den Abend ein Alibi besuchen soll, weil es war öffentlich bekannt, dass die zwei sich überhaupt nicht mögen. Und der Verdacht wäre sofort auf ihn gefallen. Also sollte er sich schon im öffentlichen Raum aufhalten. Und ja, und dann haben wir, wie gesagt, diese Adresse uns rausgesucht. Haben dann noch eine Freundin bei uns sitzen gehabt, die auch den ganzen Tag mit uns verbracht hatte, sage ich mal. Aber nicht wusste, worum es ging. Nicht wirklich wusste, worum es ging. Sie hat zwar schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, aber die wusste jetzt vom Detail oder aus dem Detail wusste sie nichts. Die Frau haben wir dann auch anrufen lassen von der Telefonzelle. Es war 1996, das war halt Telefonzellen, das Kommunikationsmittel Nummer 1 für uns. Und ja, da hat die noch die Pizza bestellt und ja, die Adresse durchgegeben. Und dann sind wir halt an den besagten Tatort gefahren, haben das Auto weiter weggepackt mit dem Mädchen drin sitzen und sind dann uns noch umziehen, haben uns im Auto noch umgezogen mit einem Hoodie an und einer Trainingshose. Und ja, und in der Trainingshose war dann auch ein Messer drin gewesen. Das war eigentlich nicht geplant mitzunehmen, sondern ich habe mich bewaffnet mit einem Radschlüssel, der im Auto gelegen ist. Also wir hatten zwei Radschlüssel im Auto und wir haben beide Radschlüssel mitgenommen als Bewaffnung, was ja schon total irre ist aus heutiger Sicht. Dass, also wir waren wirklich schwer bewaffnet, als wir losgegangen sind. Aber trotzdem ohne den Gedanken, dass da was Schlimmes passieren hätte können. Also das war halt total, also wenn ich da heute drüber nachdenke, wie man so, ja, leichtsinnig sein kann, leichtsinnig jetzt nicht mit mir umzugehen, sondern mit einem Menschen, das war aus heutiger Sicht oder ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass ich dann losgelaufen bin, als würde ich in den Krieg ziehen und ja, nie in dem Glauben, dass ich jemanden töten hätte können. Also das war in dem Moment noch ganz weit weg gewesen.
Aber was war der Plan?
Wir gehen dahin, schlagen dem zusammen, nehmen das Geld mit und fahren danach in die Disco. So verrückt sich das anhört, aber so war leider der Plan.
Und dann passierte was?
Ja, dazu muss ich auf jeden Fall vorsagen, dass ich dann da oder dass wir dann da im Dunkeln so gestanden haben und gewartet haben. Und da kam das erste Mal das Gefühl von Angst. Beziehungsweise weiß ich heute, dass es Angst war. Es war ein Gefühl, wo mir gesagt hat, hör auf, mach es nicht.
Vorahnung.
Genau. Es war eine Vorahnung, die mich wirklich auch zittern lassen hat. Also, und dieses Gefühl konnte ich überhaupt nicht so wirklich deuten, hatte auch wirklich. Das hat mich unruhig gemacht, dieses Gefühl, weil ich das überhaupt nicht gekannt habe. Diese Vorahnung hat mich so gelähmt. Und natürlich hätte ich da schon die Möglichkeit gehabt zu sagen, ey, stopp, wir machen das nicht. Aber diesen Verlust der Ehre oder dieses Gesicht verlieren vor meinem damaligen Freund, zu sagen, ey, stopp, ich habe Angst, das kam überhaupt nicht in Frage, sondern ich habe diese Angst dann ausgehalten leider. Und dann kam auch in diesem Gefühl auch schon das Auto angefahren. Also es war klar, dass er das sein wird. Und ja, und das Auto hat auch dann unmittelbar neben mir angehalten. Und ja, als dann die Tür aufgeht und die Innenbeleuchtung auch vom Auto dann angeht, im Zuge dessen habe ich dann auch sein Gesicht gesehen. Und dieses Gefühl hat mir so im Herz gepocht, dass ich mich da wirklich rausgerissen habe aus diesem Gefühl und bin einfach um das Auto rumgelaufen, habe zugeschlagen, ohne weiter jetzt drüber nachzudenken. Und habe den Mann dann auch direkt am Kopf getroffen. Und ja, der ist auch direkt zu Boden gefallen mit dem Thermokasten, den er in seiner Hand gehalten hat und mit den Getränkenflaschen, die oben drauf gestanden sind. Also damals waren es halt noch Glasflaschen. Die sind auf dem Boden geplatzt und die ganze Kohlensäure oder das ganze süße Zeugs ist da mir ins Gesicht und an die Klamotten halt gespritzt. Und ja, das war meine größte Sorge in dem Moment eigentlich, dass ich jetzt da aussehe wie ein Schwein auf gut Deutsch, ich eigentlich in die Disco wollte und doch nass bin und klebe. Ja, und das, obwohl der Mann da schon schwer verletzt gelegen hat, mit einer Wunde am Kopf blutend und ja, und da habe ich meinen Schlüssel so noch weggeworfen und erst dann kam auch der Mittäter ums Auto und hat dann noch auf den Mann eingeschlagen, zusätzlich, obwohl der Mann schon am Boden gelegen hat und zum, ich sage jetzt mal, im Körperbereich, Rückenbereich immer wieder drauf eingeschlagen. Ja, und dann ist bei dem Mann wirklich die Todesangst ausgebrochen. Der ist davon zu sich gekommen. Hat auch den Schlüssel, den ich neben ihn geworfen hatte, aus Frust, den hat er versucht zu schnappen oder hat ihn geschnappt und hat versucht, sich so mit diesem Schlüssel auf dem Boden liegend zu wehren und hat um sich geschlagen, hat mich auch am Bein getroffen gehabt. Und da war halt so der Moment, wo dieses Gefühl von Angst oder so gar nicht mehr da war, sondern jetzt ist das Gefühl, du musst dir aufpassen, dass dir nichts passiert, nicht, dass du nachher hier mit dem Schienbeinbruch oder was weiß ich was liegst. Und, Und dann kam halt so der, ja, die Verteidigung, sag ich jetzt mal. Und in diesem Schlagen, wo ich dann mit meiner Faust auch zugeschlagen habe, hat er wirklich den Mittäter festgehalten in Todesangst. Man muss dazu sagen, der Mann hat wirklich Angst gehabt um sein Leben. Aus heutiger Sicht absolut verständlich. Aus dem Nichts wird der Mann angegriffen. Er hat noch gelächelt, also aus dem Auto ist jetzt nicht zu uns gelächelt, sondern er war einfach ein fröhlicher Mann. Und dann wird er so, ja, auf brutale Weise angegriffen. Gut, die Bilder, also diese Gedanken hatte ich halt früher nicht gehabt, klar, die habe ich heute, 23 Jahre später. Und der Mann hat Todesangst gehabt, hat dann auch irgendwann angefangen zu schreien und auch den Namen von meinem Mittäter, den er dann erkannt hatte, ganz laut zu schreien und immer wieder zu schreien. Und in dieses Schreien habe ich dann wirklich leider in meine Hosentasche reingegriffen, habe dieses Messer gegriffen, was ich noch nie, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie eine Waffe benutzt oder halt auch so einen Gegenstand wie einen Schlüssel oder so. Alles an dem Tag zum ersten Mal. Und habe das Messer gezogen, habe zugestochen.
Und nachdem du zugestochen hattest, was ging dir da durch den Kopf?
Also erstmal gar nichts, sondern ich muss ehrlich gestehen, dass diese Ruhe, die dann da war, eine Art Erleichterung gewesen ist. Dieser Schrei, dieses Stressen, dieses war dann zuerst mal vorbei. Ich hätte im Leben nicht daran gedacht oder geglaubt, dass ich den Mann getötet hätte. Überhaupt gar nicht. Sondern ich habe den Mann schwer verletzt, keine Frage. Und ja, so habe ich mich dann auch verhalten. Ich habe alles von der Straße runtergezogen, also den Karton unter das Auto geschossen, der da noch gelegen ist. Wir haben unsere Schlüssel eingepackt. Zigaretten haben da gelegen, wo wir nicht wussten, wem die gehören, haben wir eingepackt. Dass auch wenig, so wenig wie möglich da als Beweise da zu uns tragen können oder die uns dann irgendwie als Täter überführen könnten. Und dann hat die Kellnerbörse noch da gelegen. Die Kellnerbörse haben wir dann auch aufgehoben. Ich habe ihm nicht mehr in die Taschen reingegriffen, um das Geld abzuholen, sondern das war dann schon so, wo ich gesagt habe, boah, nee, ich will jetzt nur noch weg. Und ja, dann sind wir zum Auto. Und das Auto war schon weit weg gestanden, also 200, 300 Meter bestimmt. Und in dem Auto hat er das Mädchen gesessen, hat gewartet auf uns. Und auch sie war fix und fertig, weil sie diese Schreie gehört hat. Die hat gemeint, sie hat in ihrem Leben noch nie so schreien gehört. Was war denn da los und so und ob alles okay ist. Und erst beim Fahren habe ich dann das Licht angemacht im Auto, die Innenbeleuchtung, und habe dann gesagt, ja, ich habe das Messer benutzt. Und dann war zuerst so, ach Quatsch, das hast du eh nie. Und dann habe ich halt so gezeigt, wie ich aussehe. Und erst dann, ja, wussten alle drei, dass das tatsächlich so passiert ist. Und ja, der erste Gedanke war trotz allem, ah ja, gut, jetzt fahren wir uns erstmal sauber machen. Also ich fahre mich erstmal sauber machen und dann gucken wir mal und dann gucken wir, ob wir doch noch in die Disco können. Das war so verrückterweise das Einzige, an was dann der nächste Gedanke gewesen ist.
Tatsächlich? Das.
Ja, unglaublich.
Finde ich fast unglaublich.
Ja. Ja, tatsächlich ist es wirklich.
Also war das jetzt eine Art von Verdrängung? War euch nicht wirklich klar, was passiert ist, oder wart ihr so abgebrüht?
Eher das Zweite. Eher abgebrüht, ich wusste nicht, also ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass ich den Menschen umgebracht habe. So weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin auch, es war einfach dieses Abgebrühtheit. So, wir haben jetzt jemanden wirklich schwer verletzt und der wird hoffentlich der Polizei nichts sagen, weil er hat ja meinen Mittäter erkannt. Vor den Konsequenzen hatten wir da schon ein bisschen Angst, aber das Abgebrühte hat dann trotzdem gesiegt. Wir sind dann, wie gesagt, in so eine Raststätte, öffentliche Raststätte, bin ich durchgelaufen, als wäre das das Normalste auf der Welt. Bin runter in den Waschraum, habe mich da gewaschen, habe mir das Blut von den Händen und vom Gesicht gewaschen. Habe sogar das Geld, was durchtränkt gewesen ist in der Pizza, also in der Kellnerbörse, habe ich dann auch abgewaschen, das Blut abgewaschen und habe dann jedem 100 Mark gegeben, weil es waren 300 Mark und ein bisschen Kleingeld drin, und habe jedem 100 Mark gegeben. Und dann sind wir ganz normal in die Disco gefahren, als wäre alles ganz normal.
Wie lange wart ihr in der Disco?
Also in dem Abend war es wie immer, also bis zu, ja, weit nach 3-4 Uhr, sage ich mal. In der Disco kam dann das Gefühl oder die Angst, dass der uns ja erkannt hat, beziehungsweise den Mittäter erkannt hat, dass die den ja jetzt mittlerweile schon gefunden haben werden und der wird der Polizei schon gesagt haben, um was es geht. Dann bin ich halt nochmal zu uns ans Auto, habe die ganzen Klamotten, die wir da anhatten, zusammengepackt, weil wir hatten ja was drüber gehabt, alles in eine Tüte und habe das dann zu einem wirklich sehr guten Freund, mit dem ich so gar keine Scheiße gebaut habe, sondern wirklich nur Fußball gespielt habe und ja, ganz normale Dinge gemacht habe vor meiner blöden Zeit oder vor meiner asozialen Zeit. Und der kam mir dann gerade entgegen, den habe ich dann ausgenutzt, ja, so muss man es leider so nennen, und habe ihn darum gebeten, ob er die Tüte zu sich ins Auto tun kann und ich würde sie da morgen abholen kommen. Und als wir nach Hause gefahren sind, als nichts passiert an dem ganzen Abend, der Abend ist ganz normal verlaufen, ohne Polizei, ohne gar nichts. Und ja, zu Hause kam dann der Anruf von der Freundin, ob ich wüsste, was passiert wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß gar nichts, was ist los. Ah ja, der Mann ist tot. Und ab dem Moment dann, ja klar, eh nicht am Telefon und zuerst mal so Geld aufgelegt. Dann haben wir uns getroffen. Und erst da war dann wirklich das Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Also so diese Gleichgültigkeiten, das alles war da in dem Moment nicht mehr.
Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen oder mit irgendjemandem in deinem Umfeld?
Gar nicht. Erstmal gar nicht. Es war halt so, dass jeder hier im Dorf darüber gesprochen hat, über den Fall. Jeder wusste auch, dass ich den Mann gut kenne. Und natürlich kamen die dann auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich wüsste, wer das war oder ob ich irgendwas vermute, wer das war. Und das war halt schon Stress für mich, so psychologischer Art der Stress, wo ich echt als Haupttäter da stehe und erzähle dann jedem irgendwie eine blöde Geschichte, die Hauptsache alles wegweisen von mir, dass da keiner irgendwie einen Schluss zu mir zieht. Und ja, ich habe immer alles abgestritten. Der Junge, der aber die Klamotten hatte, der hat natürlich auch mitbekommen, was da passiert ist. Und der hat am nächsten Tag direkt eins und eins zusammengezählt, ist an sein Auto gegangen und hat dann in die Tüte reingeguckt und hat dann ja, erschreckend festgestellt, dass seine böseste Ahnung, die er hatte, wahr geworden ist. Und er wusste sofort, dass ich was damit zu tun habe. Und er ist dann 8 Tage mit dieser Angst ja, alleine geblieben, hat dann die Klamotten weggeworfen zuerst und hat sich dann aber trotzdem zum Glück einen Tag da später entschlossen, zur Polizei zu gehen, zwar ohne Klamotten, aber mit seinem Wissen, das er hatte.
Was ging dir in dieser Zeit bis zur Festnahme so durch den Kopf? Konntest du noch ruhig schlafen? Gingen dir 1000 Gedanken durch den Kopf, was mit dir jetzt passiert?
Also nach wie vor war die Angst, dass mir was passiert, noch gar nicht so da, weil dieses Gefühl von Erhaben, von Macht, dass die uns überhaupt nichts können, das war immer da gewesen, bis zu dem Moment, wo wir wirklich verhaftet worden sind. Da war halt das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, die Polizei ist jetzt doch nicht so dumm, wie sie sich immer angestellt hat uns gegenüber, sondern die haben, glaube ich, schon was auf dem Kasten. Im Oktober war die Tat, im Oktober wurden wir auch verhaftet. Ende Januar, im darauffolgenden Jahr, erst habe ich meine Aussage gemacht, nachdem ja alle Aussagen gegen mich schon gewesen sind. Der Anwalt hat mir aber auch dazu geraten, aber trotz allem war ich bis dato unschuldig, habe allerdings das erste Mal ein Gespräch gesucht im Gefängnis. Da kam der Pfarrer, der Seelsorger, mal auf mich zu. Und ja, es war der erste Mensch, dem ich überhaupt gesagt habe, also außerhalb unserer Clique, dass ich das gewesen bin. Und das hat schon sehr gut getan, mal mit einem Menschen zu sprechen, der nicht darauf aus war, mir jetzt irgendwie einen Strick daraus zu drehen oder mich irgendwie auszufragen oder irgendwie ein Geständnis rauszupressen, sondern ja, der kam wirklich auf mich zu. Diese Art und Weise, wie er auf mich zugekommen ist, das werde ich ja nie vergessen.
Kannst du das ein bisschen schildern?
Ja, es ist einfach diese Menschlichkeit, das kann man nicht erklären. Der Mann kam auf mich zu und ja, direkt so mein Inneres getroffen gehabt.
Und was hat er dir für einen Rat gegeben?
Er hat mir dann schon den Rat gegeben, mit meinem Anwalt natürlich zu reden, nach vorne zu gehen, die Flucht nach vorne zu suchen. Das, was passiert ist, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du kannst jetzt nur versuchen, auch das Beste daraus zu machen. Und er konnte mir auch nicht versprechen, was jetzt, wie viele Jahre ich bekomme, ob ich jetzt lebenslänglich als Erwachsener bestraft werde oder wie auch immer. Aber er hat einfach nur gesagt, egal was passiert, es gibt noch einen Weg danach. Und ja, und dann, ja, das war schon mein Ansporn. Also gepaart mit meinen Eltern, die dann auch zu mir gehalten haben, war das schon so ein Ansporn zu sagen, okay, es kann vielleicht wirklich weitergehen. Meine Eltern, mein Vater, ein gestandener Mann gewesen damals, noch nie weinen gesehen. Und als ich dem dann sagen durfte, der Besuchsbeamte hat uns dann wirklich auch den Raum gegeben, dass wir dann wenigstens 5 Minuten darüber reden konnten, ohne seine Ohren. Und meine Eltern haben dann nur die Frage in den Raum gestellt, warst du es? Weil sie es nicht glauben konnten, was sie da von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft erzählt bekommen haben. Und ja, als ich das dann bejaht habe, dann habe ich gesehen, wie viele Menschen ich umgebracht habe.
Und wie ist das Urteil ausgefallen?
Ich habe 9 Jahre bekommen, 9 Jahre Jugendstrafe wegen Mord, Mord aus Habgier, Mord, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Da waren diese zwei Merkmale, die ich erfüllt hatte. Der Mittäter, der mit am Tatort war, der hat auch das Mordurteil bekommen, 7 Jahre. Der den Auftrag gegeben hat, hat insgesamt, ich will jetzt nicht lügen, ich meine, es waren 4 Jahre wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Das Mädchen, die den Anruf getätigt hat, die hat 3 Jahre bekommen. Und das hat mir schon richtig, richtig wehgetan. Auch, dass ich dann ein unschuldiges Mädchen damit so reingezogen habe.
Wie ging es dann für dich weiter? Konntest du zum Beispiel dann im Gefängnis, nehmen wir an, das ist dann Jugendgefängnis gewesen, konntest du da eine Ausbildung machen oder wie ist es für dich weitergegangen?
Also es war schon so, dass ich auch gespürt habe, auch im Gefängnis oder auch als Mörder gibt es wirklich noch ein Leben danach, wenn du dich wirklich vernünftig verhältst. Ich habe mich versucht, im Gefängnis so gut es geht zu verhalten. Also natürlich gab es auch Probleme, aber ich habe mich versucht, aus allem rauszuhalten. Ich habe versucht, mein Leben aufzuarbeiten mit den Psychologen, mit den Sozialarbeitern, habe jede Woche im Wechsel ein Gespräch gehabt, um auch, ja, alles aufzuarbeiten, wirklich von meiner Kindheit bis heute, warum ich so bin, wie ich bin oder warum ich zugestochen habe, warum ich überhaupt zuschlage, warum kann mich jemand reizen, dass ich zuschlage und ja, was bringt es mir? Und diese Fragen, die sind mir alle da gestellt worden, dann habe ich noch ein Anti-Gewalt-Training da absolvieren können und habe das sogar so gut dann machen können, also können, dass ich nochmal ein zweites, drittes und viertes Mal als Tutor mitarbeiten durfte bei anderen Gefangenen. Und ja, das hat mir schon einen großen Halt gegeben. Und natürlich die Arbeit mit dem Fahrer, das da muss ich immer wieder sagen. Also wir sind ständig in Kontakt geblieben, der Fahrer und ich. Und der hat mir jetzt erstmal beigebracht, es gibt noch ganz viel zwischen Schwarz und Weiß denken, sondern es gibt noch ganz viel dazwischen drin und viel Raum und auch so den Wut und Ärger, den man manchmal hat, zuerst mal sacken lassen, bevor man eine Reaktion oder irgendwie ein dummes Wort gibt, sondern einfach mal sagt, komm, lass mir 5-mal gerade sein, atme durch oder lass es heute mal ganz sein und kümmere dich morgen drum. Und das ist, ja, versuche ich heute noch.
Was würdest du sagen mit dem Wissen, das du da mitgenommen hast aus diesen Therapiesitzungen oder auch aus den Gesprächen mit dem Pfarrer? Was war da in dir, was vielleicht nicht im Gleichgewicht war, dass du so eine Tat begehen konntest?
Also ich glaube, ich war sehr leicht verletzbar. Ich war sehr leicht reizbar. Ich war vielleicht auch mangelndes Selbstbewusstsein, weil ich gemerkt habe, dass ich wenig bis gar nichts kann. Das muss man einfach so sagen. In der Schule war ich dann schon total der Versager gewesen, abgesehen. Die anderen haben jetzt ihr Abitur oder machen gerade ihr Abitur. Und ja, ich bin der Doofe auf der Hauptschule gewesen, obwohl ich alle Möglichkeiten hatte. Bin da 2-mal sitzen geblieben. Hab keinen Sinn oder nur wenig Sinn in meinem Leben gesehen. Und ja, das Einzige, was ich halt konnte, war mich schlagen. Und das war halt so diese Anerkennung, die ich mir dadurch dann geholt habe. Und das zu erkennen und auch wahrzuhaben, das war halt schon schwierig.
Auf dem Rückweg denke ich, dieses Gespräch werde ich nie vergessen. Natürlich war das eine kaltblütige Tat, die der junge Hagen Braun da 1996 begangen hat. Aber mich beeindruckt auch, wie derselbe Mensch sich um 180 Grad gewendet hat. Wie er heute sogar seine ganze Kraft daran setzt, um andere Jugendliche von der schiefen Bahn zu holen. Der Impuls dafür war offensichtlich ein Mensch, der den richtigen Ton getroffen hat, um den jungen Hagen wachzurütteln. Ein Pfarrer. Und Hagen Braun hatte den Mut, sich seinen Dämonen zu stellen, sich seiner Tat zu stellen und dann an sich zu arbeiten. Ich bin heute besonders gespannt auf das Gespräch mit Lydia Bennecke, denn als Kriminalpsychologin arbeitet sie ja vor allem mit Gewaltstraftätern. So, hallo Lydia.
Hallo.
Wir reden heute über das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und ich würde mal als Witz sagen, das ist dein Lieblingsgebot, weil du mit dem hast du ja eigentlich täglich zu tun. Das ist sicherlich das am wenigsten Umstrittene. Ja. Trotzdem würde ich mich mal fragen, oder nicht mich, sondern ich frage dich, gibt es vielleicht Morde, die zu rechtfertigen sind? Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Attentate auf Adolf Hitler von Stauffenberg oder auch von Georg Elser. Also nochmal, gibt es Morde, die vielleicht zu rechtfertigen sind? Oder was ist der Maßstab?
Ja, ich würde zunächst mal von Tötungsdelikten sprechen, weil ja auch das Recht zwischen zum Beispiel Mord und Totschlag unterscheidet. Ich habe seit vielen Jahren in der Rückfallpräventionsbehandlung mit Menschen zu tun, die aus verschiedenen Gründen und Entstehungsgeschichten heraus dann Tötungsdelikte begingen. Glücklicherweise muss ich das aber gar nicht bewerten, weil die Psychologie als Wissenschaft sich diese Frage gar nicht stellt. Ich würde wirklich glauben, dass das eine Frage ist, die sehr in der Philosophie anzusiedeln ist. Ein Freund von mir ist Philosoph und der liebt es, solche Dinge zu diskutieren. Und ich denke dann immer, wow, sehr spannend, aber ist halt nicht meine Wissenschaft. Nee.
Was sagt denn deine Wissenschaft zum Töten? Oder was untersuchst du? Was ist dein Feld?
Ja, bei der Rückfallpräventionsbehandlung von Menschen, die Straftaten im Sinne von Tötungsdelikten begehen, ist ja die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Diese Menschen, mit denen ich arbeite, sind schuldfähig. Sie wussten also, dass sie das nicht dürfen und sie konnten sich hinreichend steuern. Und die Frage ist, warum kommen diese Menschen in ihrem Leben an diesen Punkt, das zu tun? Denn nur wenn man das genau versteht und im besten Fall dann denjenigen dabei hilft, anders mit den Faktoren, die das begünstigt haben, umzugehen, dann ist das ja die Methode, mit der man verhindern kann, dass Menschen dann noch einmal eine solche Fehlentscheidung treffen würden. So, jetzt sitzen diese Menschen in Haft. Dann sollen sie sich sehr intensiv auseinandersetzen mit der Entstehungsgeschichte ihrer Fehlentscheidung. Und in jedem Fall schauen wir uns eben an, wie ist dieser Mensch überhaupt in seiner Persönlichkeit entstanden, also mit seinen persönlichen individuellen Eigenschaften, weil jeder von uns ist ja individuell. Und dann muss man erstmal schauen, was sind die individuellen Eigenschaften hier, wie genau wurden die auch möglicherweise von ihrer Umwelt mitgeformt, was gibt es sonst noch für relevante Faktoren in der Person. Und man schaut den Tatzeitraum, das heißt gerade die Wochen vor der Tat, was war da los im Leben der Person? Häufig sieht man dann schon, dass da Dinge problematisch waren, dass es bestimmte Krisen oder Probleme gab, die mit begünstigt haben, dass die Entwicklung dann weiter in diese Richtung gegangen ist. Aber natürlich am Ende des Tages, weil die Person ja als schuldfähig eingestuft wurde, hat sie die Entscheidung getroffen, etwas zu tun, wovon sie eben wusste, sie darf es nicht. Und dann schaut man sich genau an diese Tat an sich. Also wie ist die abgelaufen? Und dann ist natürlich sehr unterschiedlich, wenn jemand planvoll handelt, wenn jemand also beabsichtigt, ich werde an diesem Tag einen Menschen töten. Das ist natürlich eine andere subjektive Erlebnisdimension, als wenn jemand selbst überrascht ist. Also es gibt halt manchmal auch die Konstellation, dass aus einem aktuellen Streit heraus, wo natürlich typischerweise vorher schon eine lange Geschichte von Problemen im Raum standen, aber eine aktuelle Situation dann derartig für die Person, die das tut, eskaliert, dass sie dann die andere Person tötet.
Ja.
Und ich hatte einige Male mit diesen Menschen zu tun und das ist halt besonders interessant, dass viele von denen sagen, hätten sie mir irgendwie einen Tag vorher gesagt, dass ich jemanden töten werde, hätte ich gesagt, das ist absurd. So, also das heißt, bei den Menschen, die wirklich aus dieser spontanen Eskalation heraus ein Tötungsdelikt begehen, die sind oft selbst, stehen die davor und sagen, oh, was habe ich getan? Das gibt's ja gar nicht so.
Die haben dann wahrscheinlich auch sehr starke Schuldgefühle, oder? Dass sie denken, wie konnte ich in diesem einen Moment sowas tun? Wie konnte mir das passieren?
Also es gibt einerseits die, die wirklich die Schuldgefühle auch wahrnehmen und sagen, das wollte ich gar nicht. So. Und dann sagen die tatsächlich sowas wie, es ist passiert. Also so wie Gewitter passiert, ein Unfall passiert, aber nicht, wenn man selbst handelt. Aber das gibt es. Aber es gibt auch Menschen, die dann die Schuld dem Opfer geben. Das ist nämlich eine typische kognitive Verzerrung. Mit der eigenen Schuld zu leben, ist ja auch etwas emotional Belastendes. Zu sagen, ich habe jetzt einen schwerwiegenden Fehler gemacht und dieser Mensch ist tot. Und das muss man ja auch erstmal emotional, wenn man das fühlt, auch aushalten können. Und um das nicht zu fühlen, gibt es vom Gehirn die kognitiven Verzerrungen, die halt eine Erklärung finden. Und viele, die eben nicht beabsichtigt haben, so zu handeln und in dieser eskalierenden Situation dann das getan haben, haben diese kognitive Verzerrung mit, wäre jetzt diese Person nicht genau so aufgetreten an dem Tag, wären die Umstände nicht so und so gewesen, wäre nicht alles so gewesen, diese ganzen Umstände und diese...
Der hat mich so provoziert.
Ja, genau. So, ja, und dann durch die Verteilung der Verantwortung auf sowohl das Opfer als auch die Umstände, ist es leichter für die handelnde Person auszuhalten, dass sie etwas getan hat, wovon sie eigentlich weiß, dass es falsch ist. Und es ist auch wichtig, im Rahmen der Rückfallpräventionsbehandlung die kognitiven Verzerrungen aufzulösen. Also immer mehr
zu... Also die Person muss erkennen, dass sie, was sie getan
dass sie die Verantwortung hat. Und was sie auch in ihrem Leben schon, das ist es, die Entscheidungen vorher, die überhaupt dazu geführt haben, dass sie an den Punkt kam, in dieser Situation das zu tun, was die meisten Menschen auch bei einem heftigen Streit zum Beispiel nicht tun würden. Also das muss die Person erstmal verstehen, dass es viel mit ihren eigenen Lebensentscheidungen und der Lebensgestaltung zu tun hat, dass sie an diesen Punkt gekommen ist und sie muss lernen, mit Aspekten in ihrem Leben und in ihrer Persönlichkeit anders umzugehen, um halt nie wieder in diese Richtung eine Entwicklung bis zu einer solchen eskalierenden Situation zu machen.
Ja.
Und noch was anderes ist natürlich, wenn jemand planvoll jemanden tötet, und da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe, die man gar nicht so einfach generalisieren kann, sollte man auch nicht. Aber zum Beispiel kann jemand sich sagen, diese Person hat mir immer schon geschadet und das war jetzt so ein Klassiker, ich räche mich.
Ja.
So. Aber eine andere Sache wäre zum Beispiel, dass jemand sich sagt, Habgier, ein übrigens erstaunlich häufiges Motiv, die finanzielle Bereicherung als Grundlage, wo natürlich, wenn man genauer hinschaut, oft noch andere Dinge eine Rolle spielen. Aber wenn eine Person beispielsweise emotional sehr wenig Schuld und Mitgefühl aufweist, dann ist das eine Grundlage, auf der ein Delikt aus Habgier leichter umsetzbar ist.
Das hat doch dann aber oft auch einen krankhaften Hintergrund, oder? Kann man das
also
so sagen?
Also krankhaft ist, darf man so per se nicht sagen, denn nicht jeder Mensch, der planvoll ein Tötungsdelikt begeht, kommt jetzt zum Beispiel in den Maßregelvollzug. Also das heißt, ist hinreichend von irgendeiner Störung beeinflusst, dass die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit so weit herabgesetzt wäre, dass die Schuldfähigkeit nicht gegeben wäre. Das kann man also so per se nicht sagen, aber es ist so, dass Persönlichkeitseigenschaften eine Rolle spielen. Und ein schönes Beispiel möchte ich sagen, naja, schön ist das falsche Wort, aber ein Beispiel, was jeder versteht. So, ich nehme immer gerne Beispiele, was jeder verstehen kann. Also heutzutage, wenn man eine unglückliche Beziehung hat oder Ehe, dann wäre es eine vernünftige Idee, sich scheiden zu lassen. Und das ist etwas, was echt okay ist und womit Menschen doch im besten Fall irgendwann auch leben können. Aber vor 200, 300 Jahren war das ein bisschen anders. Da war Scheidung nicht unbedingt eine gesellschaftlich anerkannte Option. Und gerade für weibliche Personen war die Option, ja, ich liebe den Mann nicht mehr, echt keine Grundlage, typischerweise, um eine Ehe zu beenden. Die waren ja finanziell abhängig, die waren auch in ihrer sozialen Rolle abhängig und die hätten ihr Leben schwerlich gestalten können, häufig. Und in dieser Zeit, als der Ausweg einer Scheidung für eine unglückliche Ehe besonders für Frauen nicht unbedingt gegeben war, haben deutlich häufiger als heute Frauen entschieden, durch ein Tötungsdelikt dieser Ehe ein Ende zu setzen. Weil das teilweise das Einzige war, was als Ausweg gesellschaftlich, also Witwe zu werden, überhaupt tolerierbar war. Und das bedeutet, dass einige Frauen, die heute leben und sich nicht vorstellen können, ein Tötungsdelikt zu begehen, gegebenenfalls vor 300 Jahren in einer bestimmten Situation hätten sein können, in der sie vielleicht eine solche Entscheidung getroffen hätten und sich das aber in ihrer jetzigen Lebenssituation überhaupt nicht vorstellen können. Wenn wir das in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft betrachten, kann das niemals eine vernünftige Entscheidung sein. Weil in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft gibt es immer Auswege, sich erstens eigenverantwortlich, auch mit Unterstützung, aus einer Beziehung zu lösen. Es gibt Beratungsangebote, es gibt Frauenhäuser, es gibt viele Möglichkeiten, aus einer gewaltvollen Beziehung herauszukommen, sich Hilfe zu holen, sich dann auch therapeutisch Hilfe zu holen. Und ich würde mal behaupten, dass die Lebenssituation heutzutage niemals so eine Tat rechtfertigt im Verhältnis zu einer Zeit, wo es wirklich keine gesellschaftliche Option war in manchen Zeiten und Kulturen. Ja.
Lydia, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Alles, was wir heute besprochen haben, zeigt mir, dass der Mensch unter bestimmten Umständen zum Schlimmsten fähig ist. Die bewegende Geschichte von Hagen Braun gibt mir aber auch Mut, an die Einsicht des Menschen zu glauben und an seine Fähigkeit, sich positiv zu entwickeln. Mein Name ist Jens Becker und ich bin der Autor dieser Reihe. Die Regie hat Wolfgang Sesko. Für den Sound ist Kai Poppe vom Tonstudio FX1 zuständig. Und redaktionell begleitet haben die Folge Lina Kokali und Tobias Nagorny. Na dann, bleibt diesem Podcast treu, abonniert uns gern und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein weiteres der 10 Gebote beleuchten.
Du sollst nicht.
Du sollst nicht.
Wie die 10 Gebote unser Leben bestimmen. Ein Bremen 2 Podcast. Alle Folgen in der ARD Audiothek.